Es ist Zeit für eine weitere Folge Der Schatz im Wörthersee, der Podcast für Sinnentwickler.
Herzlich willkommen zu dieser Folge vom Schatz im Wörthersee, direkt vom Ufer des Wörthersees. Heute befassen wir uns mit einem Randthema im wahrsten Sinne des Wortes. Wir gehen zum Rand des Lebens, vom Anfang bis zum Schluss. Und da hat uns Jennifer aus der Recherche einige Dinge mitgebracht. Und da sind wir schon ganz interessiert davon zu hören, was Jennifer mitgebracht hat.
Ja, in Deutschland wird über kaum ein Thema ja so viel geschwiegen wie über den Tod. Und das, obwohl wir genau wissen, dass wir ihn erleben werden. Das können wir unumstritten sagen, oder?
Ja, es ist sowas wie ein fixer Termin, ist eingetragen.
Vielleicht kennen wir den nicht.
Das Datum ist noch variabel. Hm. Das macht die Sache wahrscheinlich auch so ungreifbar, weil das Datum nicht da ist. Ich erinnere mich an einen Film, die Tage zu lesen sind, die noch Restguthaben da sind.
Also, ah ja, im Arm, gell? Als Lichttätowierung oder so irgendwie.
Ich kenne den Namen nicht, ich weiß nicht, welcher es ist. Nur es wird sich bestimmt der ein oder andere daran erinnern, da gibt es eben die Restzeit. Ist das so richtig? Die Restzeit.
Kann man sagen, ja. Wie bei der Waschmaschine.
Wie bei der Waschmaschine, genau. Spülmaschine, Waschmaschine, die Restlaufzeit wird dort angezeigt. Daran erinnere ich mich. Ich habe schon öfters drüber nachgesinnt, wie wäre das, wenn ich das jeden Morgen sähe, wie viele Tage da sind. Was macht das mit mir? Was würde das jetzt verändern? Würde es etwas überhaupt verändern? Ist es jetzt nur im Moment, im ersten Augenblick? Ist es vielleicht überraschend oder erschütternd, so dann eine Zahl zu sehen, die mir ganz klar angibt, das ist jetzt eben die Restlaufzeit, mehr ist nicht drin? Oder würden wir uns dran gewöhnen?
Ich glaube, das kann Fluch und Segen zugleich sein.
Ja, das glaube ich auch, ja.
Also mein Stresspegel ist jetzt erstmal gestiegen, als du das Bild in den Augen
hast. Hast du nachgeguckt, wie viele Tage bei dir noch sind?
Meine Anzeige ist zum Glück erloschen.
Ach so.
Oh. An der Stelle, wir machen keine Werbung für diesen Film. Wir haben nur die Idee des Films erwähnt.
Ich weiß gar nicht, wie er heißt.
Gut.
Ich weiß auch schon gar nicht mehr, ob er gut war am Schluss. Naja, gut, also wir wissen es, das Wesen Mensch weiß es, die Tiere wissen es nicht, wir wissen es. Und ja, jetzt ist die Frage, wie viel Gedanken macht sich wer darüber?
Ja, also ich empfinde es draußen in der Welt mehr als Tabuthema, so als totgeschwiegen im wahrsten Sinne.
Und wie sieht das in den größeren Wahrnehmungskreisen aus? Hast du da Ergebnisse, wie andere das sehen?
Du meinst, was passiert, wenn es dann vorbei ist mit uns? Ja, da können wir einen Streifzug machen, mal einen Streifzug durch so die großen Weltreligionen, die verschiedenen Weltanschauungen, wie die das so sehen. Also, wenn wir mal schauen, bei den Christen, da gibt es ja die Auferstehung nach dem Tod und dennoch keine ausgesprochene, ich sag mal, Wiedergeburtslehre oder also von Reinkarnation sprechen die Christen ja nicht. Jetzt in der Bibel ist jetzt auch kein eindeutiger Hinweis darauf zu finden, ob das da nach dem Tod, wie es da genau weitergeht. Da kennen wir allerdings natürlich die Hölle und den Himmel.
Da erinnere ich mich noch an einen Bericht, und dessen Quelle mir jetzt auch wieder nicht ganz klar ist. Da habe ich lesen können, dass auch diese Lehre über das Leben nach dem Tod relativ kurz nach Christi gelöscht wurde. Ob und wie das stimmt, weiß ich nicht. Ich war ja nicht dabei. Mhm. Ist schon ein paar Jahre her. Es könnte also sein, dass also auch dieser Gedanke an einen Fortbestand, also nicht nur in dieser Art und Weise wie jetzt eben mit diesem Auferstehen, Wiederauferstehung, dessen genaues Datum auch offen ist. Also hieß ja auch, wir würden jetzt eine Zeitspanne XY warten, bis es dann soweit ist. Nur es kann sein, dass das eben tatsächlich zwischendrin einmal rausgestrichen wurde.
Ja, ich glaube, da gab es oft Meinungsänderungen, ja. Auch bei anderen Themen. Nun gut, schauen wir weiter. Also das jüngste Gericht haben wir da noch. Mhm. Und klar, und dann das Fegefeuer, das ist wahrscheinlich auch vielen ein Begriff. Also es wird da schon unterschieden, ob es gute Taten oder schlechte Taten beim Mensch gab. Nur über die, wie gesagt, Reinkarnation fand ich da jetzt erstmal nichts. Ja, im Judentum, da ging man früher noch davon aus, dass der Ort, wo die Toten dann sich treffen, die Unterwelt, Scheol, so ist das zu nennen, die lebensspendende Gemeinschaft von Gott dann trennen wird. Und dennoch glauben die Juden auch an eine Auferstehung, also an die Unsterblichkeit der Seele, so nennt man das.
Mhm. Also es sind tatsächlich ja mehr die sozusagen Religionen, die sich diesem Thema Tod oder Leben nach dem Tod annehmen.
Genau.
Vielleicht haben wir irdisch noch das Bestattungsinstitut, was sich dem Thema annimmt.
Ja, und der Florist.
Der Florist, der nimmt sich auch diesem Thema an. Ansonsten doch das
der
Hospiz
Sänger.
Natürlich.
Ah ja, das Hospiz. Wertvolle Arbeit.
Wertvolle Arbeit, eine Vorbereitung. Eine wertvolle Vorbereitung. Ja, gut,
ja, okay. Dennoch ist es selten Tischgespräch, ne? Also, wie du schon sagtest, in den Religionsunterricht finden wir das Thema Tod bei Tischgesprächen eher selten.
Ja, für diesen Teil der Welt ja auch recht unerfreulich. Es endet.
Tut's das?
In dieser Welt,
schauen wir
ja.
Mal, wie Muslime, was Muslime über das Leben nach dem Tod glauben. Also in der Hoffnung darauf, nämlich Gott nahe zu sein, sehen sie das an als einen Übertritt in eine andere Ebene des Lebens. Dort gibt es auch einen Zwischenbereich, es gibt dort auch das Paradies und es gibt dort auch die Hölle. Ja, so können wir das kurz gefasst sagen. Der Hinduismus und der Buddhismus, die sind da ganz nah beieinander. Denn beide sehen also das Leben nicht als endlich, sondern beschreiben ganz klar die Wiedergeburt, also die Reinkarnation Theorie oder als Glaube. Ja. Und ganz entscheidend ist hier natürlich ein Wort, das wird uns später noch mehr begleiten, das Karma.
Ah.
Da schauen wir später noch mal genauer hin. Also es gibt bei den Hinduisten wie bei den Buddhisten auch eben der Glaube an die Wiedergeburt und an einen, ich nenne das mal ewigen Zyklus, von mehreren Inkarnationen eben.
Großartig, ja.
Die dann ihr Ende finden, im Nirvana oder ich glaube im Hinduismus heißt es Moksha, wenn ich das richtig ausspreche. Das ist dann nicht eine Erlösung, sondern ein Erlöschen. Also das ist dann ist Ende.
Ja. Ja. Gut, schauen wir noch einmal kurz drauf. Hast du alle von dir gesammelten Anschauungen von außen?
Ja, ich habe noch ein schönes Zitat mitgebracht. Das habe ich beim Zen-Buddhismus gefunden. Das mag ich gern vorlesen.
Mhm.
Meister, gibt es ein Leben nach dem Tod? Das weiß ich nicht. Aber bist du denn nicht der Meister? Ja. Aber kein toter Meister.
Ist halt noch keiner zurückgekehrt, der uns davon was erzählt hat.
Ja, ja.
Ich will kurz einen Einblick geben, wie wir das aus Sicht der Hüftstrategie sehen, das ganze Thema. Dass wir einen Einblick geben können, weil wir brauchen ja eine Grundlage. Eine Grundlage der Hüftstrategie, auf der die ganze Strategie fußt. Und natürlich brauchen wir da auch ein Bild, ein etwas Greifbares von dem, wo fängt es an, wo hört es auf.
Mhm.
Sonst reden wir ja nur, Leben wäre dann nur diese Bewusstseinsspanne zwischen eben Geburt und Tod. Wenn das Leben wäre, dann ist es ja einzig. Also das wäre jetzt einzig nur diese Zeitspanne betreffend. Bei der Hüb-Strategie nehmen wir den Horizont etwas weiter. Ist der Tod der Gegensatz des Lebens? Das ist jetzt die Frage. Und wir könnten dann natürlich auf der grobstofflichen Ebene, können wir mit Sicherheit sagen, es endet etwas. Denn die grobstoffliche Hülle ist ja nicht mehr da. Sie fängt an, sich aufzulösen. Und da wird es jetzt dann wieder interessant, wenn wir diese einzelnen Ebenen uns betrachten, die Hüpfstrategie eben als Grundlage nimmt, aus der ein Mensch besteht. Dann ist der Körper nur eine Ebene. Und vom Körper stammend, der Verstand, das Ego eben auch eine Ebene dessen, was als Gesamtbestandteil des Menschen als Ganzes gilt. Und würden wir jetzt das also aus der Sicht der Hilfsstrategie nehmen, dann wäre das jetzt der Tod genau diesen einzelnen Bestandteiles von dem Körper und auch des Verstandes und auch dessen jetzt gerade zusammengebauten Egos. Alles andere, Show goes on.
Stellen wir doch mal die Frage, was wäre, wenn?
Ja.
Also was wäre, wenn es jetzt nur das eine Leben wäre?
Ja.
Wenn es nur von der Geburt bis zum Tod geht?
Ja, ist gute vorbei. Frage. Gute Frage. Haben wir eine Antwort? Was wäre, wenn
es... Sag du es mir. Wie steht es dann um die Moral oder um die Ethik in deiner Welt?
Genau. Das ist jetzt die wirklich interessante Frage. Gäbe es dann überhaupt einen Grund, mein Ego zu begrenzen? Gäbe es da wirklich etwas Griffiges, wo wir sagen, doch, und da ist es jetzt gesichert gut, wenn wir das Ego einschränken?
Wenn wir Nächstenliebe leben.
Ja, genau. Das bräuchten wir bei einer Lebensspanne jetzt nicht. Also bitte nicht, dass wir das hier propagieren. Das ist mir ganz wichtig. Es ist einfach die Frage, wie viel Wert hätte dann Moral?
Was wäre, wenn, ja.
Wie viel Wert hätte Ethik? Wie viel Wert hätte überhaupt so etwas, so eine menschliche, auf feinere Art und Weise abgezielte Entwicklung?
Was wäre, wenn? Oder betrachten wir, was wäre, wenn wir zum Beispiel als ein anderes Tier wiederkämen?
Ja.
Welches wärst du denn gern?
Ja, ich wäre nicht gerne ein Tier.
Nein, gar keins.
Nein, ich mag Tiere. Ich mag Tiere. Ich selbst schätze die Qualitäten des menschlichen Empfindens. Ich mag das. Dieses wirklich Empfinden ist ja dieser Tiefgang, was jetzt ein Tier nicht kann. Und daher bleibe ich gerne im menschlichen Körper.
Einmal Mäuschen sein, alle belauschen können. Das kam mir gerade in den Sinn. Nein, ich will auch keine Maus sein. Also nur Käse. Das wäre jetzt auch nichts für mich. Was wäre, wenn, ja? Was wäre, wenn wir wiederkehren dürften?
Darf ich mir aussuchen, als wer?
Ja, was wäre, wenn?
Ja, wenn ich mir das
Das sind ja wirklich die Fragen, da wir es jetzt alle nicht offensichtlich wissen. Ja. Wie es weitergeht, ist ja im Prinzip alles möglich, ne?
Es wäre ja alles möglich. Was wäre, wenn ich mir aussuchen dürfte, als wer ich wiederkommen darf? Tackert ja das Ego jetzt, such dir was Gescheites aus.
König.
Such dir was Gescheites aus, füll das Formular richtig aus, dass dir da keiner einen Strick draus dreht.
Einmal Prinzessin sein.
Ja, nur die Prinzessin, so gäbe es die dann, diese Reinkarnation jetzt in den nächsten, weiß ich nicht, 50 Jahren, gäbe es die Möglichkeit als Prinzessin?
Was wäre, wenn?
Was wäre, wenn, ja. Wenn dann eben die Seele sagt, ich will als Prinzessin inkarnieren, es ist gerade kein Prinzessinnenplatz frei, dann wäre das ja, so sagen wir mal, schon eine längere Warteschlange, in der sich dann die Prinzessinnen einreihen würden, um zu warten, bis sie abgerufen werden.
Willst du denn Prinzessin werden?
Du hast von Prinzessin gesprochen, das nicht ich. Nein. Dieser Ritter, der so das, dieses Gentleman, dieses Ritterliche darstellt, wenn ich den jetzt sage, den will ich im nächsten Leben darstellen oder will ich sein, dann stehe ich mit den Prinzessinnen in der Warteschlange, weil es ja da auch keinen, es gibt ja auch, ich nenne das jetzt mal so im Moment, es gibt ja keinen Bedarf dafür. Jetzt sind wir wieder völlig weit vom Thema
ab. Ja, ich stelle mal noch eine Was-wäre-wenn-Frage und dann kommen wir, glaube ich, wirklich hier aufs Karma zu sprechen, ob es uns überhaupt zustünde, Prinzessin oder Ritter zu werden. Ja, was wäre, wenn wir die Augen hier zumachen und ganz woanders wieder aufmachen würden?
Ja.
Vielleicht auf dem Mond oder?
Finde, dass dieses Thema ist für mich wirklich erstaunlich, dass das nicht mehr Menschen interessiert.
Oh ja.
Das ist wirklich, finde ich, ganz erstaunlich. Wir laufen darauf zu und dann könnte das jetzt sein, dass wir irgendwo ganz anders aufwachen, dass wir ganz anders, ganz andere Dinge erleben und kaum jemand stellt die Frage, was machen wir, wie bereiten wir uns vor, wie gehen wir mit dem Thema um, was sagen wir unserem Kind,
ja.
was machen wir denn? wir wissen, so, da gibt es so den Volksmund, der uns dann da das sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir kennen also solche beiläufigen Mitgaben. Also,
Da bringe ich ein schönes Zitat von Astrid Lindgren, das bringe ich da gerne mit rein. Ich meine, mich richtig zu erinnern, ich hoffe, dass ich es richtig zusammenbringe, dass sie schrieb, wie schön mag es im Himmel sein, wenn er schon so schön aussieht.
Ja, schön.
Kam mir in den Sinn, weil du eben auch sagtest, ja, was erklären wir unserem Kind? Und es wird ja doch, also jedes Elternteil wird mal mit der Frage konfrontiert werden, was ist der Himmel? Ne?
Ja, was ist der Himmel?
Was ist Sterben?
Wir könnten dieses Thema jetzt ja ausbreiten und vertiefen in alle möglichen Richtungen. Dieses Thema lässt es ja nicht aus. Wenn also, wir sind ja jetzt gerade bei diesen Wenn-Fragen hier, aus der Sicht der Hüpfstrategie, wenn das stimmte, dass jetzt also ein feinstofflicher Teil des Menschen.
Also du meinst nicht der Körper.
Nicht der Körper, ja, ein feinstofflicher Teil. Nennen wir ihn jetzt einfach Seele. Und mal als Beispiel, was wäre, wenn die Seele weiter lebte? Mhm. Wie sieht das dann aus? Was passiert dann? Was sind das für Augenblicke? Also die Augenblicke des Sterbens. Und natürlich befassen wir uns ja dann, wenn also diese Seele weiter existiert, schon wieder mit dem Thema Leben oder Geburt. Hm. Denn es geht ja dann auf einer anderen Ebene wieder weiter. Ich finde diesen Begriff ganz schön. Inkarnation. Ins Fleisch fahren. Karnation. Mhm. Die Karne. Karne. Von Chili con Carne.
Ah ja.
Kennen wir ja. Lecker. Fleisch. Genau. Und Inkarnation beinhaltet es, also da fährt etwas ins Fleisch. Nennen wir das jetzt Seele. Und die Seele beim Tod trennt sich, sie fährt aus dem Fleisch wieder raus. Das Fleisch bleibt leblos zurück und die Seele lebt weiter. Und jetzt ist natürlich doch das, dort, wo sie weiterlebt, ist es ein Übergang, ein Übertritt, ein wie auch immer geartetes Weiterleben. Also ist das Befassen mit dem Thema Tod ein Befassen mit dem Thema Leben. Mhm. Wäre beim Schmetterling und dieser Raupe, das ist ja schon ein so breit getretenes Beispiel, dass das ja schon anstrengend ist, das zu wiederholen. Nur es ist ja genau so.
Ja, warum, das sagen wir auch noch. Ich mag es.
Ja, also sag's mal.
Er verdreht die Augen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich finde es schön und süß. Ich werde es zitieren. Was die Raupe das Ende der Welt nennt, nennt den Rest der Welt Schmetterling.
Ja, genau.
Ich finde es schön.
Ja, es stimmt ja auch. Es ist ja passend. Es ist ein schönes Bild. Es ist halt eben so irgendwie so
nicht breit greifbar,
getreten. Ja, es ist breit getreten und die wenigsten befassen sich mit dem Tiefgang da drin.
Ja. Kaum einer fragt.
Jeder nimmt es so als so eine Art tröstenden Spruch. Tröstender Spruch, so jetzt ist getröstet, weitere Fragen brauchen wir bitte nicht zu stellen. Weiteres Hinterfragen ist nicht erwünscht, so nach diesem Motto. Das ist, da bekomme ich so eine Art Fluchtreflex, weil ich sage, ja gut Leute, jetzt haben wir das so eine Art Bild davon bekommen. Jetzt interessiert es mich natürlich im Detail. En Detail, wie geht es denn weiter? Wie bereite ich mich denn vor? Dann kommen wir zu diesem Thema. Wir reden ja über Worte. Trauer, was ist denn Trauer? Natürlich will ich doch auch wissen, was ist Trauer, denn es hat ja was mit dem zu tun, der da jetzt eben grobstofflich nicht mehr ist. Und vielleicht will ich dem was mitgeben. Vielleicht tue ich allerdings mit gewissen Handlungen genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich für ihn wünsche.
Machen wir daraus auch ein Was wäre, wenn?
Ja, was wäre, wenn wir mal eine Folge darüber machen, nur über das Wort Trauer? Das ist ja nur die nächste Frage doch wieder, da kommen wir doch wieder dahin. Mal ehrlich, wer würde das denn hören? Wer will denn eine Podcast-Folge über Trauer hören?
Jemand, der in Trauer ist.
Und alle anderen sagen, bleib mal bloß weg mit so einem traurigen Thema. Das ist doch überhaupt nichts für mich. Und wenn es mal so weit ist, dann komme ich und höre mir das an.
Zurück zu meinem Was wäre, wenn. Also nehmen wir an, was wäre, wenn der Verstorbene die Trauernde noch miterleben würde?
Es ist ein Thema am Rande des Lebens. Natürlich auch dann dementsprechend am Rande des Interesses.
Dann wäre der Verstorbene jedenfalls bestimmt selbst traurig. Also wäre es ja von dem aus gesehen ganz gut, dem Verstorbenen lieber liebe Gedanken und dankerfüllte Gedanken zu schicken, statt den Verlust zu betrauern.
Ja, das sagt sich jetzt so leicht wieder.
Was wäre, wenn, ja. Gut, wollen wir nach dem Karma schauen oder hast du noch was?
Nein, wir machen weiter, bevor wir noch mehr abschalten.
Ach ja, komm. Also, Karma.
Ja.
Also, schauen wir nach der Wortherkunft. Es entstammt dem Sanskritwort Karma und wir übersetzen es mit Handlung, Arbeit, Tat und Schicksal. Schicksal ist, meine ich, auch ein geläufiger Begriff, der dürfte doch weiter bekannt sein als Karma
ist selbst. Bekannt, ist es allerdings ergründet. Hm. Da dürfen wir, das ist auch ein Thema vom Rande des Lebens, Schicksal. Jeder deutet das so für sich, wie er es im Moment gerade gut findet. Hm. Also so, wie es im Moment gerade passt. Wenn er machtlos ist, dann sagt er das Schicksal.
Es wirkt so Opferhaltungsmäßig.
Ja, das ist Schicksal. Da kann ich ja nichts dafür. Das sieht so aus. Ich kann das nachempfinden, dass im Moment eine Situation aussieht wie ein Schicksal, was, wenn wir das Wort allerdings klären, auch schon wieder eine tiefere Begründung hat. Also auch nicht wieder einfach so vom Himmel gefallen. So purer Zufall, so nach dem Motto. Nee. Also Schicksal gehört zu dieser Wortgruppe Schicken.
Wenn wir jetzt auch wieder da schauen, wie du es auch in deiner Hübschstrategie ja auch erklärst, haben wir das also selbst in der Hand, unser Schicksal, wenn wir so wollen.
Ne? Ja, das ist jetzt hart ausgedrückt, weil wir uns natürlich gewissen Dingen ja nicht mehr erinnern.
Ja.
Und wenn wir das Karma an sich so nehmen, also das Bild von Karma, dann geht das ja nicht, also Auslösung und Ursache legen, Auslösung und sofort erkennen, die zwei gehören zusammen.
Mhm.
Sondern das Karma eben kann sich bei gewissen Blickrichtungen, jetzt weiß ich nicht, Hinduismus oder Buddhismus, über mehrere weitere Existenzen, Inkarnationen,
ja,
also mehrere fleischgewordene Leben,
mhm,
hinwegziehen. Und da ja jedes Mal bei jeder Inkarnation, bei jeder Fleischesfahrt, bei jeder Fleischesfahrt, so sehen wir das bei der Hüftstrategie ja auch, ein neuer Körper benutzt wird. Ein neuer Körper, der an einen neuen Verstand gekoppelt ist und aus dem Verstand ein neues Ego gezaubert wird.
Mhm.
Kann sich dieses Ego und der dazugehörige Verstand natürlich wie der Körper nicht an das vorherige erinnern.
Ja, zum Glück, ja.
Vielleicht zum Glück, vielleicht auch nicht zum Glück, das ist ja immer die Frage. Er kann sich nicht dran erinnern. Also gibt es jetzt keine Erinnerung daran. Und für jemanden, der jetzt augenblicklich einen Schicksalsschlag, da ist ja das Wort Schlagen auch schon drin, erlebt, also der diesen Schock hat, eine Diagnose, weiß ich nicht, eine Meldung eines Todes, eines Verwandten, eines Freundes, eines Bekannten, oder für ihn ist das ein Schicksalsschlag. Es trifft ihn also unerwartet. Was ja dazu passt, eben, wenn jetzt dem jetzigen aktuellen Ego und dem dazugehörigen Verstand nicht klar ist, woher das rührt,
ja,
dann ist es eine Überraschung. Dann ist es also eine überwältigende Überraschung, die uns dann ja auch wieder natürlich an einen gewissen Punkt bringt, nämlich vor allen Dingen raus aus dem Ego. Ein Gesunder hat, weiß ich nicht, wie viele Wünsche? Ein Kranker, wie viele Wünsche hat der?
Einen, gesund zu sein. Okay, schauen wir mal, was wäre, wenn? Also, was wäre, wenn wir unser Schicksal, unser Karma selbst in der Hand hätten? Was können wir denn tun, um uns ein gutes Karma aufzubauen?
Da holen wir gleich, darf ich gleich den Konfuzius herholen?
Ja, wir haben ein paar Zitate für Sie mitgefragt.
Ich finde das ja immer so schön, wenn es heißt, Konfuzius sagt. Also, bin ich jetzt der Konfuzius, der mit erhobenem Zeigefinger da steht und sagt, bevor du auf die Reise der Rache gehst, grabe zwei Gräber. Also Rache. Es geht hier um die Rache und er deutet es damit ja schon an, dass mit der Ausübung, mit dem Ausüben der Rache sich der Täter, der Ausübende, der Rachelustige, sich sein eigenes Grab schaufelt.
Ja. Ich nehme auch ein einfacheres von Vera Nazarian. Ein Boomerang kehrt zu der Person zurück, die ihn wirft. Ich finde, das sagt alles.
Ja. Schön.
Dann mache ich gleich nochmal.
Bitte.
William Faulkner. Was man als Blindheit des Schicksals bezeichnet, ist in Wirklichkeit bloß die eigene Kurzsichtigkeit.
Das haben wir gerade eben besprochen. Ja. Erinnere mich nicht mehr an den Kreislauf, der da vielleicht jetzt gerade geschlossen ist. Vor allen Dingen, wenn er über mehrere Inkarnationen hinweg ginge, erinnere ich mich ja nicht mehr dran. Mhm. Jetzt alles wieder natürlich nur unter dieser Voraussetzung, was wäre, wenn?
Ja. Wen hast du noch mitgebracht?
Marie von Ebner-Eschenbach. Die Frau hat also Zitate, die haben einen Tiefgang, da braucht es erstens Zeit, um dem hinterherzugehen, und dann ist es wie beim U-Boot auch, es ist die Frage, ob mein U-Boot, also mein Gedankentank, das aushält, diesen Druck, oder dem Druck nicht gewachsen ist. Es dauert etwas, um da reinzusteigen. Ich lese das am besten zweimal vor. Nicht, was wir erleben, sondern wie wir empfinden, was wir erleben, macht unser Schicksal aus. Nicht, was wir erleben, sondern wie wir empfinden, was wir erleben, macht unser Schicksal aus. Das ist eine ganz kleine Veränderung. Eine klitzekleine, und sie geht an diese Wurzel der Intention, also meiner Grundeinstellung zu dem, was im Leben mir passiert, was mich passiert, wie ich darauf reagiere. Bin ich dafür offen? Lehne ich das ab? Diese Grundhaltung, sie spricht das ab, sie spricht das ganz klar an. Und das ist das, woraus wir dann am Schluss das zurückerhalten, was wir vielleicht Schicksal nennen, zumindest in dieser einen Inkarnation Schicksal nennen, weil wir jetzt im Moment gerade das nicht als allgemeingültig haben, dass es etwas so Artiges gibt. Würden wir jetzt einen Indianer fragen oder sowas oder Urvölker befragen, dann hätten die ein ganz anderes Selbstverständnis für diese Themen. Und deswegen, ja, ein Thema am Rande des Lebens. In dieser Gesellschaft, in dieser aktuellen Zeit ist es ein Thema vom Rand des Lebens.
Einen zitiere ich noch, der auch einen Tipp hat, sich ein gutes Karma aufzubauen. Dalai Lama sagte: Respektiere dich selbst, respektiere andere und übernimm Verantwortung für das, was du tust.
Sag ja, das ist
alles gesagt.
Gesagt, das ist wie mit dem Schmetterling. Wenn wir der Sache tiefer auf den Grund gingen, dann hätten wir da auch einen großen Gewinn davon. Wenn wir das einfach nur oberflächlich betrachten und da steht einfach nur, respektiere halt andere, dann ist es eine breite Auslegungsangelegenheit, die so oder so ist. Es ist also die Frage, nach welchem Kontext, nach welchem Maßstab richtet sich dieser Respekt. Auch wieder ein Punkt, den ich bitte wieder aufgreifen will, um an die Hüpfstrategie zu erinnern. Die Hüpfstrategie, die genau eben diesen Rahmen, diesen Lebensrahmen als Fundament einmal aus ihrer Sicht, also aus der Sicht der Hüpfstrategie, etwas absteckt. Und wir da eine Orientierung haben. Wir wollen ja dahin, nennen wir das jetzt mal Licht der Erkenntnis. Ja. Dafür brauchen wir schon irgendwo eine Orientierung, damit wir nicht in das Licht der Deckenlampe fliegen. Das macht die Fliege. Oder die Motte, ja. Die Motte macht das. Ja, bitte. Was hast du noch für uns?
Ja, heute lassen wir unsere Sendung mit meiner Lieblingsgeschichte ausklingen.
Oha, da sind wir jetzt gespannt.
Darf ich sie vorlesen?
Ja, natürlich. Was mag das für eine Geschichte sein?
Die Geschichte entstammt dem Tschechischen Mila Relkjova. Ich glaube, das habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Dafür spreche ich jetzt die Geschichte. Die Geschichte der zwei Embryos. Im Bauche der werdenden Mutter unterhalten sich zwei Embryos. Einer von ihnen ein kleiner Skeptiker, der andere voller Vertrauen und Glauben. Der kleine Skeptiker fragt: Und du glaubst tatsächlich an ein Leben nach der Geburt? Sagt der kleine Gläubige: Selbstverständlich, ja. Für mich ist es völlig klar, dass ein Leben nach der Geburt existiert. Unser Leben hier dient nur unserem Wachstum, damit wir uns auf das Leben nach der Geburt vorbereiten, damit wir stark genug sind für das, was uns dort erwartet. Der kleine Skeptiker ist ärgerlich. Das ist dummes Zeug. Es gibt kein Leben nach der Geburt. Wie sollte ein solches Leben auch aussehen? Der kleine Gläubige: Das weiß ich auch nicht. Aber es wird sicher sehr viel mehr Licht sein als hier. Und vielleicht werden wir sogar laufen und mit dem Mund essen. Der Skeptiker winkt ab. Völliger Unsinn. Laufen gibt es überhaupt nicht. Und mit dem Mund essen ist nun wirklich eine völlig lächerliche Idee. Wir haben die Nabelschnur, die uns ernährt. Schon deshalb ist ein Leben nach der Geburt völlig unmöglich. Die Nabelschnur ist ja viel zu kurz. Der kleine Gläubige ist unbeirrt. Es ist sicherlich möglich. Es ist einfach alles ein wenig anders, als wir es hier gewohnt sind. Der Skeptiker verliert langsam die Geduld mit so viel Naivität. Niemand, aber auch wirklich niemand, kam je zurück nach der Geburt. Sieh es endlich ein. Die Geburt ist schlicht und einfach das Ende des Lebens. Punkt. Und überhaupt, du und deine Traumgebilde. Das Leben ist eine große Sorge in der Dunkelheit. Und das war's. Der kleine Gläubige mag dem nicht zustimmen. Ich gebe zu, ich weiß nicht genau, wie das Leben aussehen wird nach der Geburt. Aber auf jeden Fall werden wir dann die Mutter endlich sehen und sie wird sich um uns kümmern. Der Skeptiker verdreht die Augen. Mutter? Du glaubst an die Mutter? Lächerlich. Wo bitte soll die denn sein? Der kleine Gläubige macht eine große Handbewegung. Sie ist hier, überall um uns herum. Wir leben in ihr und durch sie. Ohne sie können wir gar nicht existieren. Der Skeptiker kann es nicht fassen. Meine Güte, das ist nun wirklich der Gipfel der Dummheit. Ich jedenfalls kann deine Mutter nicht sehen. Nicht mal ein Stückchen von ihr. Es ist doch völlig offensichtlich, dass sie nicht existiert. Der kleine Gläubige schüttelt den Kopf und schließt die Augen. Manchmal, wenn wir ganz still sind, höre ich, wie sie singt oder unsere Welt streichelt. Ich fühle und glaube fest daran, dass die Geburt ein neuer, großer Anfang ist. Mich rührt die Geschichte immer wieder.
Ja, schön, schöne Geschichte. Es ist ganz viel drin enthalten. Ich finde das großartig. Schöne Kombination, schöne Sichtweise, schöne bildliche Darstellung. Ich finde das gut. Ich finde, das ist motivierend, diese Geschichte motiviert, in den Tiefgang einzutreten. Reinzuschauen und zu sehen, okay, was davon können wir jetzt auf unsere Welt übertragen und welche Fragen habe ich denn überhaupt noch? Welche Fragen sind denn ungeklärt? Welche Fragen habe ich denn überhaupt noch nicht gestellt? Fragen kennen Sie ja auch wieder von der Hüpfstrategie. Öffnen Türen.
Führen zum Ziel.
Und gerade das Thema Tod scheint ja so eine geschlossene Tür zu sein. Vielleicht, weil wir sie selbst zumachen, selbst vielleicht auch noch verbarrikadieren und einen Schrank davor stellen und sagen, nein, da, eine Tür gab es da überhaupt nie. Mach da schnell Tapete drüber, dass das keiner sieht. Oder weil wir einfach vielleicht die Tür gar nicht öffnen wollen, aus dem eigenen jetzigen Verstehen und des Verstandes heraus jetzt sagen, das könnte ja beängstigend sein, was da dabei rauskommt, wenn ich die Tür jetzt öffne. Nun, jetzt heißt es ja Zeit für ein gutes Wort hier am Wörthersee. Da höre ich auch schon wieder die Vögel zwitschern. Es ist so schön. Ein gutes Wort wollen wir mitgeben. Was gibt's für ein gutes Wort für das Thema am Rande des Lebens?
Wenn es vorbei ist.
Ja, Liebling.
Genau genommen sind es zwei.
Ja, bitte. Wir sind ganz gespannt, was das wohl sein soll.
Ist ein Wunsch.
Ja.
Gute Reise.
Jawohl. Das ist jetzt erstaunlich, ja. Gute Reise. wie der Abschied am Flughafen.
Ja.
Und dann drehten sie sich um und gingen davon. Über den Wolken. Wir wünschen Ihnen eine
gute Reise.
Eine gute Reise. Viele, viele gute Fragen. Und freuen uns natürlich auf ein Wiederhören.
Bis bald.
Auf Wiederhören. Tschüss.
Das war es mit dieser Folge vom Schatz im Wörthersee für heute. Wer nicht bis zur nächsten Sendung warten will, kann sich unter www.das-einsatztraining.de/sinnentwickler informieren